ARD.
Ja, in Deutschland hat man ein ganz komisches Verhältnis gegenüber Kindern. Man liebt oft Hunde mehr als Kinder.
Das stimmt. Ich glaube, Hunde sind einfacher.
Die sagen nichts.
Die sagen nichts, die widersprechen nicht.
Ich war ja Botschafterin von Usedom.
Du hast mir so viele tolle Dinge erzählt, aber Botschafterin von Usedom ist das Beste.
Tatsächlich?
Wartest du darauf, dass dein Leben verfilmt wird? Weil ich würde mir gerade die Option sichern darauf.
Also ich kann dir eins sagen, dann haben wir noch nicht über die Männer gesprochen.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Mareike Amado
und
Sebastian Hotz.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Heute treffen zwei Entertainment-Größen aus ganz verschiedenen Generationen aufeinander. Lineares Fernsehen trifft digitalen Scharfsinn. Obwohl das nur die halbe Wahrheit ist, immerhin erhielt auch sie 2022 bei Die Goldenen Blogger den Preis für den besten Social-Media-Auftritt einer Celebrity. Mit Edelmetall hatte sie bereits früh zu tun, arbeitete sie vor ihrer Fernsehkarriere doch als Goldschmiedin, später als Animateurin und wurde dann ausgerechnet auf einer Kreuzfahrt entdeckt. Es folgen 46 Jahre Showgeschäft. Wenn man seinen Namen bei Google eingibt, ist die meistgestellte Frage, womit er eigentlich sein Geld verdient. Seine eigene Antwort darauf ist schlicht mit Unsinn. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, mit seinem nicht abreißenden Strom an Ideen wurde er in den letzten Jahren zu dem wahrscheinlich wichtigsten deutschen Satiriker unserer Zeit. Aufgewachsen ist er in Oberfranken und im Internet, wo er mittlerweile so berühmt ist, dass es sogar einen Account gibt, der KI-generierte Tweets in seinem Stil veröffentlicht. Außerdem vergöttert er Hunde und verachtet den Schwan an sich. Wir erwarten ein Gespräch über Tierliebe, Familie, sie war dreimal verheiratet, er hat einen Sohn erfunden, den Wandel in der Medienlandschaft und vor allem erwarten wir, dass auch diese beiden nun vor unser aller Ohren zu allerbesten FreundInnen werden. Ab in die Zauberkugel und los geht's.
Das waren nette Worte. Hast du dich wiedergefunden?
Stimmen ein paar Dinge nicht, ne?
Gleich korrigieren.
Ja, also zum Beispiel dreimal verheiratet stimmt nicht. Mhm. Ich war zweimal verheiratet. Mhm. Einmal 5 Jahre und einmal 3 Stunden.
Das kann ja beides gute Beziehungen sein in diesen Zeitabständen.
Aber die 3 Stunden waren sofort zu Ende.
Das ist
also,
okay.
Und dann kam auch noch ein Sohn. Mhm. Also das habe ich doch ganz schnell gemacht, oder?
Das ist effizient. Mehr braucht es manchmal nicht. Bevor man sich diesen ganzen Stress damit zusammenziehen und so weiter gibt, das ist doch gut.
Ja, gleich aufräumen.
Ja, gleich aufrunden.
Aufräumen,
sehr gut.
Weg.
Was hat noch nicht gestimmt?
Animateur. Also ich war früher in meiner Zeit, mhm, und jetzt spreche ich über die 70er, mhm, Anfang 70er, mhm, wo es noch kein Internet gab, wo es noch kein Computer gab, wo es noch kein Handy gab, mhm, bin ich durch die ganze Welt gereist.
Auf dem Kreuzfahrtschiff?
Nein, als Reiseleiterin, auch im Bus. Also einfach im Bus mit, mhm, 45 Deutschen,
ja,
durch Südindien, durch Sri Lanka, durch Nepal, durch die Philippinen, Indonesien, Afrika, Südamerika, bis ich dann auf ein Expeditionsschiff kam. Und das ging in die Antarktis.
Mhm.
Und dort in die Antarktis, und keiner glaubt es heute, aber es ist echt passiert, rief mich über kurz lang, Rudi Carrell an.
Rudi Carrell hat ihr ein Telegramm geschickt oder so ein...
Ja, genau, so ein wie nennt man so auf Deutsch, dieses...
Morsen.
Morsenzeichen.
Kann sein, dass du die einzige Person bist, der Rudi Carrell jemals so ein Morsesignal geschickt hat.
Ja, hallo. Nein, ihr mich.
Ja, klar.
Also er hat mich ein Morsesignal, ruf mich mal an, ich bin Rudi Carrell und du bist jetzt in die Antarktis zwischen den Pinguins und Seerobben, ich brauche dich in Bremen. Und dann habe ich wunderlicherweise, und das ist wirklich eine Sache, wo ich heute noch dran glaube, mhm, wenn man irgendwo was im Kopf hat, was man gerne werden würde oder möchte.
Ja.
Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden, mhm, dürfte aber nicht auf die Schauspielschule, wurde dann mit ganz großen Umwegen doch ein bisschen Animateur, Reiseleiterin bei der Firma Neckermann. Mhm. Neckermann macht's möglich.
Neckermann Reisen, klar.
Und wurde dann in die Antarktis doch entdeckt für das, was ich eigentlich in meiner Jugend hab werden wollen gewesen und so weiter.
Du bist wahrscheinlich die einzige Person, die in der Antarktis für eine Showkarriere entdeckt worden ist.
Ja, ne?
Ich glaube, also aus der Antarktis kommen relativ wenige große Entertainment-Größen. Da bist du vielleicht die Einzige, die dort entdeckt worden ist.
Ich bin aus dem Eis gekommen.
Ja, wie Urmel bist du aus dem Eis gekommen. Aber es ist wahnsinnig toll, dass wir hier zusammensitzen. Wir müssen den Namen immer, haben wir an die Anweisung bekommen, dass wir den Namen sagen müssen. Mareike Amado.
Und Räuber.
Räuber Hotzenplotz.
Hotzenplotz.
Aber bei mir übrigens, ich war nicht in der Antarktis, als ich entdeckt worden bin, aber ich hatte auch ganz, ganz lang den Traum, mal vom Schreiben leben zu können. Und das war so eine Sache, die ich auch so mit 23, 24 so beerdigt hatte, weil das wird nichts mehr. Ich habe eine normale Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Und dann wurde ich auch noch so, nicht in der Antarktis, nicht ganz so cool, aber im Internet, was ja auch ein lebensfeindlicher Ort
neue,
ist.
Neuzeit
die neue
Antarktis.
Genau. Da wurde ich dann entdeckt. Schön. Und du hast, das hat Max-Richard Lessmann gerade gesagt, du hast eine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht.
Ja. Also ich habe Edelsteinkunde und Goldschmieding gemacht. Also ich dürfte dann nicht auf der Schauspielschule, weil mein Vater sagte, das ist eine Drogenschule damals schon. Und dann haben wir was anderes bedacht und dann kam ich bei der Diamantschleiferei Koster in Amsterdam, nachher bei Van der Vet und gleichzeitig konnte ich da dann eine Lehre machen von 3,5 Jahren bezüglich Edelsteinkunde und Goldschmiedin.
Hast du mal in dem Bereich gearbeitet?
Nein.
Gar nicht. Ausbildung fertig gemacht und dann
Ausbildung fertig gemacht. Aber witzigerweise bin ich nachher in alle Länder gereist, wo man die Edelsteine findet und bearbeitet. Und ich konnte natürlich wunderbar meine Neckis alles darüber erzählen.
Na klar.
Ob es Einschlüsse gibt oder ein Steine ist. Also das wusste ich alles.
Was ist der beste Edelstein?
Also der Beste, man kann eigentlich nicht über der Beste sprechen.
Oh, was ist dein Lieblingsedelstein?
Also ich mag ganz gerne Aquamarin. Ich mag aber auch gerne, natürlich wie jede Frau, Diamonds are the girl's best friend.
Hast du gerade echte Diamanten an dir? Also Ohrring oder?
Ja, also hier gibt es noch ein Erbstück von meiner Großmutter. Und hier gibt es Perlchen.
Ja.
Mit ein paar Steinchen rundherum.
Das, schön, du hast das deutlich wertvollere Outfit, glaube ich, von uns beiden.
Also ich wollte eigentlich ganz schick heute rauskommen.
Bist du
für
doch.
Die New Generation.
Also ich finde dich schick. Mein Problem mit so Outfits ist immer, dass ich so Angst vor so einem Fehlgriff habe. Und dann habe ich mir vor so einem Jahr gedacht, komm, ich kaufe mir jetzt 15 Mal dasselbe schwarze T-Shirt. Und wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe oder hier aufgenommen werde von der Kamera, dann habe ich immer so das gleiche Outfit an, ungefähr. Und mit so einem ganz schwarzen Outfit macht man hier nicht viel falsch.
Aber da habe ich was, also ich stört mich immer, dass in Deutschland in der Fernsehbranche
die Leute nicht so gut aussehen.
Alle in Schwarz rumlaufen.
Das ist ein guter Punkt.
Weil es ist irgendwie so eine Beerdigungsfarbe. Ne? Also man kurz vorm Abkratzen. Und den Gegenpol habe ich jetzt kreiert. Also vor 4, 5 Jahren habe ich gedacht, wenn die oben sitzen auf Wolke 7 und die wollen für uns noch was tun, wo ich ja dran glaube, dass da irgendwie doch wohl Menschen noch, die nicht mehr unter uns sind, für uns ein bisschen sorgen, dann falle ich gar nicht auf in diese schwarze Masse. Also was mache ich? Ich ziehe mich ganz weiß an. Und dann denke ich, wenn die oben sitzen und runter gucken in diese schwarze, da läuft die kleine Zauberkugel. Und dann falle ich auf.
Ja, stimmt, weil du hast farblich bist du gekleidet wie ein Engel und dann ist man als Engel dann auch vielleicht ein bisschen sympathischer dem Gegenüber.
Genau.
Weil wenn man
so
komplett in Schwarz gekleidet ist, dann
teuflisch.
Ja, genau, das ist ja wie bei der Beerdigung. Also das hat man dann sowieso schon gesehen, das braucht man nicht nochmal sehen. Ja, das ist eine gute Strategie.
Ja.
Vielleicht ist das auch eine Idee für
Kauft hier 20 weiße T-Shirts.
Ich habe auch 20 weiße T-Shirts, tatsächlich. Ach so. Aber ich habe gedacht, heute lieber schwarz, weil dann sieht man mir nicht so die Schweißflecken an von der Aufregung.
Aber du hast es ja nicht gebügelt, ne?
Nein, ich habe es nicht gebügelt. Haben wir gerade schon gesagt, dass ich kein großer Freund des Bügelns bin. Ja. Also ich kann bügeln, das wurde mir trotz meiner Gegenwehr von meiner Mutter beigebracht, sehr früh, dass ich, damit ich auch in der Welt zurechtkomme, aber ich habe schon lange nichts mehr gebügelt.
Also da gebe ich dir vollkommen recht, es ist die meist undankbare Aufgabe, weil man ist stundenlang dabei, alles glatt zu bügeln. Man zieht es 3 Sekunden an und
dann
wieder.
Ist es nicht mehr. Dann sieht man es
zerknittert.
Nicht mehr. Außer du siehst es natürlich sofort, wenn du es nicht gebügelt
ist. Ich mag es auch nicht. Also ich mag gerne Staubsaugen und alles aufräumen, aber bügeln finde ich kacke.
Staubsaugen finde ich auch richtig, richtig gut. Das erste, was ich mir so gekauft habe von meinem ersten Showbusiness-Gehalt, war ein guter Staubsauger. Also ein richtig starker. Und dann bin ich so ganz...
so, die man gegen die Wand klebt. Ja,
exakt so einer.
Ja, so einer.
Und dann bin ich so ganz gefühlvoll über die beiden Teppiche, die in meiner Wohnung liegen. Und der hat alles rausgesaugt. Das war wie ein neuer Teppich. Und er war dann ganz weich. Und ich war richtig glücklich darüber.
Die sieht richtig top.
Das ist ja so eine kleine Handarbeit, die man macht. Aber er hat so ein Ergebnis, so ein schönes. Und man sieht dann auch noch, was da für Dreck rausgekommen ist. Das finde ich ganz toll. Ich mache das richtig gerne.
Also ist das alles schon top organisiert in deiner Wohnung?
Ich würde sagen, ja.
Also, es ist sauber.
Es ist auf jeden Fall sauber, aber wenn man reinkommt, merkt man schon, okay, hier wohnt ein alleinstehender Mann in seinen 20ern, weil so in meiner Wohnung so ein paar seltsame Accessoires sind.
Erzähl mal was.
Also ich habe zum Beispiel... über meinem Sofa hängt eine große Wurstreklame. Das ist so ein Hotdog mit so Lichtern daran. Der ist so ein fröhlich lachender Hotdog. Und das ist so ein bisschen seltsam. Aber es sieht auch ganz schön aus und es macht eine schöne Lichtstimmung und es sieht lustig aus, glaube ich. Ich habe relativ viele Pflanzen in meiner Wohnung.
Ach doch, ja.
Und
warum?
Ich finde das irgendwie schön. Also ich freue mich irgendwie, wenn was außer mir in der Wohnung lebt. Und auch da freue ich mich, wenn ich so einen Beweis dafür habe, dass ich nicht ganz nutzlos bin, weil diese Pflanzen jetzt seit Jahren in meiner Wohnung leben und überleben und sich sogar vermehren. Da habe ich immer so einen Beweis, so hey, du schreibst zwar nur Witze, aber immerhin, das kannst du noch hinbekommen.
Also bist du viel mit Natur beschäftigt, wie jetzt die jüngere Generation. Natürlich viel intensiver als meine Generation, aber du weißt, dass Pflanzen in der Wohnung, die saubern auch die Luft. Ne? Also das ist eigentlich ein natürlicher Werdegang, wie in den Amazonas. Ja. Dann dürfen wir es nicht abhacken.
Nee, also ich bin auch in einem sehr kleinen Dorf groß geworden. Das heißt, ich war viel im Wald als Kind.
Ach, schön.
Und jetzt bin ich irgendwie froh, wenn ich mal wieder so rauskomme und so durch einen Wald spaziere oder so. Das kriege ich in Berlin nicht so oft mit. Du bist in Amsterdam dann groß geworden?
In der Nähe von Amsterdam.
In der Nähe von
aber
Amsterdam.
Auch ziemlich im Grünen. Mein Vater war ein absoluter Gartenfreak. Der kriegte auch immer Preise, schönste Garten der Gegend.
Oh.
Da habe ich meine grüne Finger von.
Schön.
Ich bin auch absolut ein Gartenfreak geworden. Ich habe einen wunderschönen Garten, ein idyllisches Refugium, nenne ich das, für mein Leben. Also das gibt mir so viel Ruhe und Glück, in diesem Garten zu sein. Was ich nicht verstehe oft in deiner Generation, da siehst du Leute, die reden dann immer, wir sind grün. Und dann machen die aus ihrem Garten nur Steine und alle Bäume raus und alles, weil alles ist Arbeit.
Ja, da ist alles auch dann so rechtwinklig. Da wird so die Natur gezwungen, akkurat zu sein und sauber zu sein. Und das kann ich auch nicht ertragen.
Ach, du auch nicht?
Nee, ich finde es ganz schrecklich.
Weil es so doppelt gemoppelt, finde ich das.
Ja. Ja. Ich hätte gern so einen Garten, der so ein bisschen lebt und der so ein bisschen, den ich natürlich kontrolliere und für den ich arbeite, aber der nicht so akkurat ist und nichts rechtwinklig und Dinge auch so sein dürfen, wie sie sind.
Und weißt du, was ich immer am schönsten finde? Dass wir in dieser Gegend leben und dass wir die unterschiedlichen Jahreszeiten haben.
Ja.
Und wenn es dann Frühling ist und alles kommt wieder raus und dann denkst du, hey, die Pflanze ist größer als im letzten Jahr oder schöner vom Farbe oder die. Und wenn es dann so im Herbst langsam alles wieder verändert, im Winter alles weg ist. Also das ist doch ein Geschenk des Himmels, wenn wir das jedes Jahr erleben dürfen, oder?
Ich freue mich unglaublich auf so diese 2 Wochen im März, April, wenn so die Magnolienblüte ist.
Ach schön,
wirklich wunderschön. Ich freue mich richtig. Es gibt einen Ort in Bayern, Aschaffenburg heißt der.
Kenne ich.
Und da gibt's einen wunderschönen Stadtgarten, in dem nur Magnolien blühen. Ja. Und das ist
übrigens auch ein wunderschönes Städtchen.
Ja, Aschaffenburg ist toll.
Ja.
Das fränkische Nizza die dort dazu.
Schöne alte Gebäude. Mhm. Normalerweise bin ich immer da vorbeigefahren und irgendwann hatte ich mal einen Platten, dann musste ich an die Seite und dann habe ich mir Aschaffenburg angeguckt. Ich muss ehrlich sagen, Deutschland ist schon schön, ne?
Es gibt richtig schöne Städte, die so ein bisschen so unter den Teppich gekehrt werden, weil weiß ich nicht warum, die werden dann immer so abfällig angeguckt, weil es außer Berlin und München und Köln und Hamburg keine Städte geben darf in Deutschland.
Oh ja, ist das so?
Ich finde, ja, man schaut dann immer so, ich bin...
Man achtet immer auf das Große.
Genau, man achtet immer auf das Große und so diese kleinen Dinger, wie zum Beispiel Aschaffenburg oder auch Städte wie Erfurt oder auch von mir aus Bielefeld können ganz schön sein.
Zwischen Erfurt und Gera. Nee, aber das stimmt. Es gibt wunderschöne kleine deutsche Städte. Ich finde es nur immer scheiße, wenn die dann um 6 Uhr abends diese Dinge alle runterladen. Dann kann man nichts mehr sehen. Ne? Das sieht aus wie so ein Gefängnis.
Schaust du auch gerne in fremde Häuser rein?
Das macht jeder Holländer.
Ich schaue so gerne in fremde Häuser rein.
Wie sie eingerichtet sind.
Ja, also ich meine es gar nicht so, was machen die da, sondern ich freue mich irgendwie so zu sehen, dass es so andere Menschen außer mir gibt und dass hinter diesen ganzen Fenstern so eigene Universen sind und darüber, und oft haben die auch schönere Monsteras zum Beispiel.
Da musst du eigentlich nach Holland ziehen.
Schaut man da gerne
Denn wir haben gar keine Gardinen.
Sehr gut.
Ja, also wir haben alles offen von den Fenstern. Und wenn du zum Beispiel nach Amsterdam gehst und du machst so eine Kanalfahrt, ne, so eine Grachtentour und vor allem abends, weil sieht man die Lichter alle, besser. Kannst du überall reingucken, ne? Siehst du Leute laufen, manche nackt, manche angezogen. Dann kannst du sehen, wo der Schrank steht, wo die Küche ist. Also du lass dich einfach durch das Leben anderen inspirieren.
Ich schaue unglaublich gerne von meiner Wohnung in die Wohnung meiner Nachbarn auf der anderen Seite. Und ich glaube, die haben ein schöneres Leben als ich.
So mit so einem Fernglas?
Auch. Nee, nicht mit dem Fernglas, sondern ich hab noch gute Augen alle. Und schaue ich dann, die haben so, zum Beispiel an Silvester haben die immer so eine riesige, lange Tafel mit so 20 Gästen. Und das finde ich richtig schön. Und ich möchte irgendwie mit denen befreundet sein, weil ich auch an dieser langen Tafel sitzen möchte mal.
Musst du dir einen Brief schreiben?
Hey, ich schaue die ganze Zeit bei euch zu. Kann ich mit euch befreundet sein?
Ich möchte gerne mal anschieben.
Ich bringe auch was mit. Ich weiß, dass ihr dieses und dieses Essen gerne mögt. Kein Problem, ich nehme das alles mit.
Aber es ist interessant, ne? Das Leben von anderen, ohne dass sie es merken, zu beobachten.
Ich glaube, die merken das. Ich glaube, die merken das, ja. Sonst würde das nicht immer so schön aussehen bei denen. Wenn die nicht wüssten, dass sie beobachtet werden von mir, glaube ich nicht, dass sie so eine schöne Wohnung hätten.
Weißt du, was Rudi Carrell früher immer gemacht hat?
Was denn?
Weil der wollte immer wissen, ob es gab noch keine Einschaltquotenmessung.
Na klar.
Ja, also die gibt es erst seit Ende 80er. Den Moment kann ich mir noch gut erinnern übrigens. Heute ist das das Allerwichtigste. Einschaltquote. Aber Rudi ist immer in sein Alkmaar, wo er wohnte damals, einfach über die Straße gelaufen, hat bei den Leuten reingeguckt. Die haben dann vorm Fernseher gesessen und hat gesagt, oh, das ist wieder 1%. Der guckt meine Sendung. Während das die Sendung gelaufen ist. So hat er seine Einschaltquote. Ja, Marktforschung. Marktforschung im Laufen, ja. So war das früher.
Als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten, Ende 2020, war mit die erste Geschichte, die mir erzählt worden ist, war, dass Rudi Carrell mal in einer Show Hühner an den Boden hat tackern lassen, damit die nicht weglaufen für die Kamera. Weißt du sowas darüber? Oder ist
Nein.
Das
da wäre ich sofort heute aufgehört.
Hättest du dann aufgehört?
Ja. Er hat mich beinahe am Boden.
Wurdest du festgetackert?
Na, beinahe.
Bist du auch zu viel rumgelaufen für die Kamera?
Nein, also da war eine Stimmung da, das glaubt man gar nicht.
Ja?
Das ging heute gar nicht mehr durch.
Ja.
Also weißt du, ich weiß nur, dass ich irgendwo durchs Studio gelaufen bin. Und da wurde, dann schrie der Regisseur, geh doch mal mit deinem fetten Arsch da vor der Kamera weg. Da musst du vorstellen, ich hatte Größe 36. Also, was hätte ich gemacht, wenn ich wirklich eins hätte gehabt, gewesen geworden? Dann, nein, da war ein Umgang. Aber ich kann es mir vorstellen, dass man vielleicht sowas gemacht hat. Aber ich war nicht dabei, glücklicherweise.
Also ich finde die Vorstellung so, ein Huhn, das ja wirklich von nichts eine Ahnung hat, und dann ist es erstens in einem Fernsehstudio, was wahnsinnig stressig sein muss, und dann tackert dich auch noch jemand fest.
Furchtbar.
Das muss ein interessantes Hühnerleben gewesen sein.
Aber Rudi war so ein Typ, der wollte alles perfekt. Mhm. Also wenn da ein Huhn weggelaufen ist, dann hätte er gesagt, tacke den fest. Das kann alles gut sein. Das ist schrecklich.
Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine riesengroße Fernseherfahrung hätte. Ich habe jetzt 3 Jahre so.
Wo hast du denn angefangen 2020?
Ich habe beim ZDF-Magazin Royal, der Böhmermann-Show, war ich Autor ganz lange.
Also Böhmermann finde ich fantastisch.
Ja? Das ist schön.
Ich liebe Böhmermann.
Das ist schön, das freut mich.
Ja, ich war auch bei ihm. Ich war
genau.
Er liebte auch die Mini-Playback-Show. Wir haben uns gegenseitig geliebt.
Exakt darüber bin ich in dein Leben eingetaucht, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht so viel ältere Fernsehshow, ohne sie jetzt zu nahe treten zu wollen, geguckt. Und dann habe ich, ja, es tut mir leid.
Nee, aber du hast auch nicht dem Alter, 28 bist du.
Genau.
Also ab 30 ging es bei mir los.
Ich durfte nicht so viel fernsehen als Kind. Ich durfte nur eine halbe Stunde am Tag und auch nur 4-mal in der Woche eine halbe Stunde am Tag.
Und da war meine Sendung nicht dabei.
Nachmittags leider nicht.
Nein, abends war ich eine Abendshow.
Ja, eben. Abends durfte ich gar nicht mehr, da musste ich ins Bett sofort.
Ach so.
Also das ist die Schuld meiner Eltern auch wieder hier, dass ich deinen Namen bis vor 4 Jahren, würde ich sagen, nicht kannte. Aber ich habe mir immer so aufgeschrieben, welche Namen und welche Werke ich googeln und kennen muss, und habe das dann am Feierabend nachgeholt. Und seitdem bist du natürlich fester Bestandteil meines Medienlebens.
Und warum wurdest du inspiriert? Warum? Weil du dachtest, die Alte hat schon mal im Fernsehen was gemacht.
Nee, also dein Name ist öfter mal gefallen und Mini-Playback-Show. Und es hat mir natürlich beides was gesagt, aber ich wusste nicht genau, wie es funktioniert hat. Und ich wollte das natürlich dann wissen, wie damals Fernsehen gemacht worden ist, weil ich musste das natürlich alles lernen und fressen, weil ich habe leider keine Ausbildung, kein Zeugnis bekommen dieser Mann kann jetzt Fernsehsatire schreiben. Und deshalb habe ich immer so das Bedürfnis, so alles zu lernen, damit ich das rechtfertigen darf, diesen coolen Job machen zu dürfen.
Und was hast du gelernt über diese Sendung?
Ich habe gelernt, dass Fernsehen früher 1000-mal cooler aussah als heute und 1000-mal mehr. Du hast richtig gesagt, es ist immer so Beerdigungsstimmung in deutschen Fernsehsendungen.
Alles schnell auch beerdigt wird. Ja.
Zu Recht auch, muss man sagen. Manche Sachen werden zu Recht beerdigt. Aber dass man sich damals viel mehr getraut hat, den Glamour auszuleben. Und das finde ich was ganz, ganz Schönes, weil man möchte ja eintauchen in so eine Scheinwelt und sich ablenken lassen. Und das finde ich viel schöner eigentlich, so Unterhaltung zu produzieren, als dieses, ja, manchmal Bierernste.
Ja, oder das Primitive.
Ja.
Ja, also das muss man mal sagen, wie das heute. Also erstmal von 80 bis 90 habe ich eine Sendung in Köln gemacht und die hieß WWF Club.
Ja.
Und das war eine Sendung, wo ich einfach sage, da wurde das Fernsehen einfach voll ausgelebt, wie es sein kann. Also zusammen mit Jürgen von der Lippe, Frank Laufenberg war das. Wir haben 500 Sendungen live gemacht.
500 Sendungen?
Live.
Live.
Live. Also 1,5 Stunden, zack, boom, mit den größten Stars der Welt, die alle für 1000 D-Mark haben. Und der Rest bezahlte die Plattenfirma dazu.
Na klar.
Aber uns kostete das nur 1000 D-Mark. Da stand Paul McCartney auf der Bühne, Tina Turner, Julio Iglesias. Alles war da. Alles war da. Und wir dazwischen haben nur Scheiße gebaut. Also richtig lustig, spontan. Wir hatten auch kein Drehbuch.
Mhm.
Niemand hat gesagt so.
Hat keiner ein Moderationsbuch geschrieben?
Nein.
Das, Wahnsinn. Wirklich.
Nein, hatten
das
wir nicht.
Das ist fantastisch.
Also wir kamen dann Donnerstag an, dann wurde die technische Proben für den Künstler. Mhm. Kurz und dann die Gänge, das war wichtig. Ne? Also wenn der gesungen hat, musst du dahin. Aber das wurde auch nicht aufgeschrieben oder so. Naja, nee, okay, dann, wenn wir da mal falsch liefen, hieß es, da ist der Künstler. Weißt du, ich wurde als, Frank Laufenberg nannte mich oft in der Sendung, hey, du Flanschkuh, du musst dahin. Also war eine totale, spontane Chaos.
Ja.
Und das habe ich geliebt.
Ja, natürlich.
Weil wir hatten keinen Knopf im Ohr, wie das heute ist. Ja, wenn man einen Knopf im Ohr hat und da sitzt irgendwie Herr Schnickenbimmel da oben in einem Raum und sagt dir, du musst jetzt dahin, das hin. Oder du musst jetzt diese Frage stellen. Bist du raus aus der Nummer? Bist du einfach raus?
Ja, weil dann ist deine Konzentration nur noch auf dem Ohr und nicht mehr bei dem, was gerade passiert. Klar.
Guck, wir reden jetzt frei.
Mhm. Ja, du, ich habe einen Knopf im Ohr. Die ganze Zeit wird mir von
wird mir eingeflüstert,
was ich zu sagen habe.
Knopf im Ohr. Also wir machen jetzt mal neues Fernsehen. Aber das ist wirklich für mich die Blockade. Und dann ist es nochmal so, wenn du 500 Sendungen gemacht hast, die so laufen, kann dir nichts mehr passieren.
Nee, also ab welcher Sendung warst du nicht mehr aufgeregt?
Ich war eigentlich vor der Sendung immer aufgeregt.
Das ist, glaube ich, auch gut, oder?
Das ist sehr gut, weil dann geht das Adrenalin und dann... ich habe immer eiskalte Hände.
Ich krieg auch eiskalte Hände.
Nein.
Ich krieg eiskalte Hände und ganz rote Ohren.
Ja, ja,
und mir wird und dann müssen wir immer die Ohren so abgeschminkt werden, damit sie nicht ganz so rot sind.
Rote Ohren ist gut, ist die Durchblutung, dann ist das Adrenalin und kalte Hände ist die Nervosität. Mhm. Das muss man haben. Also die große Showmasters wie ein Kuhlenkampf oder wie hießen sie früher alle? Rudi dann auch,
na,
ja.
Klar.
Und die hatten alle kalte Hände. Ja, die waren alle nervös. Mhm. Aber sobald das rote Licht anging, dann geht's weg. Wunderbar. Das ist, dann ist man Profi.
Dann ist man Profi.
Ja, ja, ja.
Das ist, also ich habe jetzt im letzten, erstmal, was war dein Lieblingsstar-Auftritt? Gibt's einen, auf den du zurückblickst und sagst, das war's, das war richtig so die Promi-Magie?
Auf viele eigentlich, also die meist spontane Sketche spielen.
Ja.
Also ich habe mal Pamela Anderson nachgemacht im WWF-Club und oder ich habe Cats gesungen. Memories, ja, habe
ja,
ich gesungen.
Sehr
also
gut.
Sehr, also ich war dann wie so eine Katze geschminkt in der Karnevalssendung. Solche Momente vergisst man nie mehr.
Nee.
Ja. Und man vergisst übrigens auch keine Momente mehr, die eigentlich auf dem Moment gar nicht so wichtig waren, aber die nachher einen unglaublichen Impact hatten, wie zum Beispiel der kleine Max in der Mini-Playback-Show, der diese wunderbare Geschichte erzählt hat, dass seine Mutter frei rumlaufen darf und keine Leine braucht. Also ich hatte mit der Wonneproppen durch ganz Deutschland immer Kinder da,
ja,
die so toll Sachen erzählt haben und ich erst im Nachhinein gemerkt habe, was das für eine Unterhaltungswert ist, mit Kindern zu reden.
Aber wahnsinnig anstrengend, Fernsehen mit Kindern zu machen. Also so rein arbeitsrechtlich. Es ist wahnsinnig anstrengend und immer wenn ich irgendeine Idee hatte oder habe, die auf ein Kind gesetzt hätte, dann ist es immer, ja, wir müssen beim Bezirk so die Arbeitserlaubnis für das Kind, damit es unter der Woche aus der Schule darf und so weiter. Deshalb gibt es, glaube ich, weniger Fernsehen mit Kindern mittlerweile, weil es einfach anstrengend ist, mit denen zu arbeiten.
Naja, damals gab es natürlich auch diese strenge Reglementierung.
Ja.
Wir haben die Sendung in Holland aufgezeichnet und nicht in Deutschland. Da waren wir ein bisschen freier darin. Und wir hatten natürlich meine Freundin Lucia Matas, die hatte das Kinderballett. Und das war eine ganz tolle Idee. Das waren alles Kinder, die aus Verhältnissen kamen, wo die Eltern kein Geld hatten, aber die sehr talentiert waren. Und die hat sie aufgenommen. Und Tanzunterricht und Gesang, alles was mit Musikinstrument, alles was mit kreative Sachen zu tun hat, haben die da gelernt. Und heute tanzen die alle on Broadway. Irgendwo auf der Welt. Oder
fantastisch.
Ja, also, und dann habe ich auch versucht, so eine Schule in Deutschland anzufangen. Und dann haben die mir beim Landtag in Düsseldorf gesagt, Mareike, das geht leider nicht. Ich hatte die ganze Unterlagen von Katharina Valente gekriegt, die das auch mal machen wollte. Und dann hieß es, bei uns investieren wir nur in Tennisspieler und in diese Akrobatinnen damit, weißt du, bei den Olympischen Spielen, die dann junge Mädchen, die dann so ein Flickflack und alles machen müssen. Da habe ich gedacht, siehst du, Kreativität wird nicht gefördert.
Darüber habe ich mich ganz oft mit meinem Kollegen Miguel, der auch beim ZDF-Magazin gearbeitet hat und arbeitet, unterhalten, dass so kreative Jobs in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit sind. Also dass Ich wollte als 13-Jähriger immer Gedichte schreiben und ein Buch schreiben und so weiter. Und meine Eltern waren so, ja, ist ein gutes Hobby, aber lern mal was Ordentliches. Was keine schlechte Entscheidung war für mich. Aber es war trotzdem, es gibt ja gar keine Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen, weil alle sind immer so, ja, pff, ob das jetzt was wird mit dir, ob du da so talentiert bist, weiß ich nicht. Und dann wird man viel eher in die Richtung gedrängt. Also wenn ich zum Beispiel super hätte Fußball spielen können, dann wäre ich mit 9 Jahren schon gefördert worden.
Das meine ich.
Und so, wenn man
Sport.
Ja, Sport oder irgendwie, ich glaube nur Sport. Ich glaube nur Sport wird mit so einer großen Initiative gefördert. Ja. Der Rest,
das haben die mir auch gesagt. Genau. Also wir investieren an Sport, aber weiter, also kreative Dinge. Ob ein Kind talentiert ist, tatsächlich um Poesie zu schreiben. Ob ein Kind talentiert ist, jetzt mal zu tanzen. Mhm. Oder wenn ein Kind in Gesang, da musst du alles als Eltern selber wissen. Das wird nicht gefördert.
Ich wüsste auch nicht, ob ich gefördert worden wäre, wenn ich jetzt ein fantastischer Schreiner gewesen wäre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz tolle mit 12 schon einen guten Stuhl geschnitzt hätte oder so. Ich glaube, das hätte ich einfach warten müssen, bis ich dann endlich eine Ausbildung machen darf. Schade eigentlich, weil so Kinder, die machen ja gerne Dinge. Die könnten ja, da könnte man so viele auf der Strecke gebliebenen Talente so ausschöpfen. Stattdessen zwingt man die in so ein Schulsystem, das dann weder Wert auf Gedichte noch
und
auf
darum,
schöne Stühle.
Darum war das für mich, während diese ganze Sendung Mini-Playback-Show, da habe ich mich unglaublich intensiv, ich war selbst gerade Mutter und habe mich sehr intensiv mit Kindern reinversetzt. Ja. Ich war auch immer auf der gleichen Höhe von Kindern.
Ja.
Ich bin auf die Knie gegangen, damit ich in die Augen gucken kann und so. Also ich hatte mein eigenes Stil, um mit Kindern umzugehen, was in Deutschland total neu war, weil wir haben gesagt, hat die Frau sie noch alle, ja. Aber ich konnte an den Kindern sehen, welche die Talente waren, die sie hatten. Und wenn man solche Kinder aufgenommen hätte und mit die weitergearbeitet hätte, wäre es grandios gewesen. Mhm. Ich finde, es wird viel zu wenig die Talente von Kindern gefördert.
Mhm.
Und kreativ, da muss man glücklicherweise kein Beamte werden.
Nee, und man braucht auch, ja.
Ja, die braucht man auch, aber nicht in die Maße, wie wir sie heute haben.
Nee, wir haben, glaube ich, genug Beamte. Und
diese Sicherheit im Leben.
Ich glaube aber, dass es mir gut getan hat, dass ich eine richtige Ausbildung gemacht habe zum Industriekaufmann. Ich glaube, es hat mir gut getan, damit ich jetzt nicht so drogenabhängig so ein Berliner Arschlochkünstler bin.
Ach ja,
ich glaube,
da liegt es dran.
Ich glaube, mir hat es gut getan, dass ich was Richtiges gearbeitet habe und dass ich so Struktur in meinem Leben bekommen habe. Ich glaube, mir hat es sehr, sehr gut getan, weil ansonsten hätte ich mich, glaube ich, sehr schnell so verloren in so einer Kunst- und Künstlerszene, die mir jetzt unsympathisch ist ein bisschen. Und ich glaube, ich kann auch nicht so gut mit den ganzen, also in so einer Berliner alternativen Kunstszene, da sind halt viele kinderreiche Eltern da, die sich es leisten können, von 800 Euro im Monat Einkommen zu leben und der Rest wird zugeschossen von den Eltern. Ich glaube, da passe ich nicht so gut rein, leider.
Denkst du nicht, dass das auch ohne diese Lehre funktioniert hätte?
Ich glaube, es hätte auch ohne funktioniert, aber ich glaube, so ein grundsätzliches Bewusstsein dafür, wie man arbeitet, wie man Dinge organisiert und wie man strukturiert vorgeht in seinem Arbeiten. Das hat mir zum Beispiel beim Buchschreiben sehr geholfen. Also ich habe den gleichen Projektplan, den man für eine Dampfturbine anlegt, den habe ich für mein Buch gemacht, weil so die Abläufe sind natürlich unterschiedlich, ob man jetzt ein Buch schreibt oder eine Dampfturbine neu baut. Aber so die grundsätzliche Struktur von Arbeit und die grundsätzliche Verlässlichkeit, mit der ich vorgehe. Darauf bin ich ein bisschen stolz, dass ich so in ein paar Sachen sehr exakt bin, dass ich sehr pünktlich bin, dass ich gut organisiert bin. Ich glaube, es hat mir schon ganz gut geholfen.
Aber ich habe mich im Prinzip, weil ich finde es, wir treffen uns heute zum ersten
zum
Mal.
Zum ersten Mal, leider.
Und ich habe dich, ich kannte dich nicht.
Das ist
also
voll
ich
okay.
wusste, dass du Hotzeplotz bist und dass du eine neue Marktlücke entdeckt hast, mit ein großes Talent in Poesie und Schreiben. Das ist, was ich so ungefähr...
Mehr muss man ja nicht wissen.
So, was machst du genau?
Also, ich habe 2017 angefangen, im Prinzip jeden Gedanken, den ich habe, einfach auf Twitter zu schreiben. Das war überhaupt nicht ambitioniert. Ich wollte einfach nur irgendeinen Ausgang haben für das, was in meinem Kopf so war. Und das habe ich gemacht parallel zu meinem Bürojob. Das heißt, wenn ich da saß und eine Excel-Tabelle gemacht habe oder eine Buchung in SAP vorgenommen habe, dann habe ich ab und zu auf Twitter geguckt, habe da was geschrieben und das war so ein kleines Hobby, wie ein Tagebuch im Prinzip.
Aber dann in witziger Form oder?
Ja.
Oder unterschiedlich? Einfach Emotionen?
Unterschiedlich. Also mir ging es damals psychisch nicht so gut. Aha. Und meine Therapeutin hat mir gesagt, du solltest ein Tagebuch schreiben, aber ich habe mir gedacht, ja, Tagebuch, das liest ja niemand. Das ist ja keine Bühne. Und dann bin ich auf Twitter gegangen, aber ohne jetzt zu denken, ah, ich werde jetzt hier berühmt, sondern ich habe einfach Quatsch geschrieben, weil ich gerne Quatsch schreibe. Schon immer gerne Quatsch geschrieben habe. Und plötzlich hat das angefangen, so Leute zu interessieren. Und je mehr Publikum ich hatte, desto mehr.
Wie hast du das gemerkt? An den Klicks? Oder?
Ja, an den Klicks. Also es waren dann so 100 Leute oder irgendwann mal waren es 1000 Leute. Und das hat sich so, das war so eine Bühne. Und ich wollte schon immer auf einer Bühne sein. Ich habe mich schon immer auf jede Bühne gestellt, auf die ich irgendwie gekommen bin.
Du wärst das Kind gewesen für die Mini-Playback-Show.
Ich habe es mir gerade gedacht. Ich wollte unbedingt auch zu Kinderquatsch mit Michael.
Ja.
Das war die Show.
Das war meine Wunderpop.
Genau. Da wollte ich unbedingt hin. Hat aber leider nicht geklappt. Weiß auch nicht, ob meine Mutter die Bewerbung wirklich abgeschickt hat.
Viele Kinder passiert, ne?
Dass die Eltern die es nicht abgeschickt haben.
Auch ich habe letztes Mal wieder so eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat. Aber die war auch super talentiert und freute sich und hat sich angemeldet. Mhm. Und die Mutter hatte den Brief nie abgeschickt.
Das ist mir sicher.
Wie gemein ist das?
Ja, das ist gemein. Da haben die große Showkarrieren
vernichtet.
Verhindert. Genau, und diese digitale Bühne hat mir sehr gefallen. Und zwar so sehr, dass es immer mehr Publikum wurde. Und ich habe über diese Internetplattformen habe ich auch meine besten Freunde und Freundinnen kennengelernt, die ich jemals hatte. So Menschen, die mir beim Umzug helfen und die jetzt einfach so seit Jahren Teil meines Lebens sind, worüber ich richtig glücklich bin, dass ich diese wunderbaren Freunde gefunden habe. Irgendwann mal habe ich dann beschlossen, es reicht mit Industriekaufmann, ich studiere irgendetwas Dummes. Ich wollte dann Wissenschaftstheorie studieren.
Was ist das?
Das ist eine sehr gute Frage. Nein, also Wissenschaft ist ja...
Wissenschaft ist Wissenschaft.
Und Wissenschaftstheorie geht darum, zu bestimmen, was eigentlich Wissen und wie Wissen erzeugt wird. Also woher weiß ich beispielsweise, dass ein Fernglas mir tatsächlich die Ferne zeigt und nicht irgendeine andere verzerrte Realität? Wie kann ich nachweisen, dass ein Fernglas wirklich Wahres darstellt und nicht nur irgendeine Projektion, irgendein Einschluss wie in einem Edelstein zeigt, der das Bild verzerrt. Das kann man ja nicht einfach so nachweisen. Da muss es ja...
Muss man das wissen.
Das muss man nachweisen, damit man seine Wissenschaft, sein geschafftes Wissen auf eine theoretische Grundlage stellen kann, die Überprüfung standhält.
Aber was hättest du damit machen wollen?
Nichts.
Gar nichts.
Das ist dann etwas, was man, glaube ich, nur an der Uni selbst weiterverfolgen kann und sehr theoretisch arbeitet. Aber ich hatte in erster Linie Lust, aus Nürnberg rauszukommen und mal was Neues zu machen. Und dann, das war das Jahr 2020.
Ah, du kommst aus Nürnberg.
Genau, aus der Nähe von Nürnberg, aus Oberfranken.
Ja, da ist diese kleine Max, den musst du dir mal angucken.
Den schaue ich mir an, den kleinen
Weil
Max.
Weil der kommt aus der Nähe, also das ist 2 Stunden von Nürnberg. Mhm. Und seine Mutter, die durfte von dem Dorf nur nach Nürnberg zum Einkaufen. Höchstens 4 Stunden.
Um Gottes Willen.
Und wir Männer sind clever als ihr Frauen. Jo. Weißt du, so ein Typ, herrlicher, so ein bayerischer Bub, ne? Und der erzählt da so lustig. Also kannst du auf YouTube finden.
Das möchte ich auf jeden Fall
mir anschauen. Der kleine Max. Und seine Mutter dürfte dann bis nach Nürnberg in gute Tage. Und dann habe ich gefragt, hat Mama auch eine Leine an? Nö, die darf frei rumlaufen. Also erzählt er dann alles, ja. Und den habe ich besucht. Der ist jetzt in der Zwischenzeit so in deinem Alter. Und da sitzt tatsächlich eine Max, wie er früher gesagt hat, wie er werden will. Ich heirate doch keine aus Stuttgart, die verstehe ich nicht. Nein, ich heirate eine aus Bayern, gell? Ja. Und der hat tatsächlich jemand aus dem Dorf geheiratet.
Na klar.
Er wohnt da immer noch in der Nähe von seiner Mutter und geht mit seiner Frau genauso um, wie er früher erzählt hat, das vierjährige Bub. Daher komme ich auf Nürnberg, weil ich finde es witzig, du kommst auch aus Nürnberg.
Ja, andere Lebensläufe genommen, glaube ich, ehrlich.
Ja. Haben die Humor in Nürnberg?
Ja, ich finde schon.
Tatsächlich.
Also es ist schon so regional unterschiedlich in Deutschland, worüber gelacht wird.
Mhm.
In Nürnberg und in Franken geht man sehr hart mit sich selbst um, habe ich den Eindruck. Aber macht sehr grobe Witze über sich selbst. Und das kann ich, glaube ich, auch ganz gut.
Also ein bisschen eigene Satire.
Ja, Selbstironie, genau.
Das machen wir Holländer auch. Und die Engländer machen das übrigens auch sehr gut.
Und die Ostwestfalen, Bielefeld, die machen das auch ganz gut.
Ist das tatsächlich unterschiedlich?
Ich finde ja. Also in Köln, geprägt von Karnevalskultur, ist, glaube ich, der Humor ein bisschen, oft ein bisschen mehr auf die Schnauze und mehr so das grobe, freche, genau. Ja. Und woanders auch so geprägt durch so Dörflichkeit und so, man hat nicht so viel Unterhaltung, dann ist es oft so etwas so eigenbrötlerisch, einsam und so ein bisschen verhärmt, aber dann auch so eine gewisse Wärme in sich selbst. Das finde ich ganz schön.
Jetzt bist du seit 2020 in der Entertainment-Business?
Ja, ungeplant. 2020 war ja Pandemie, mein Studium wurde so unterbrochen und dann kamen die ganzen Leute ins Internet und da war ich ja schon die ganze Zeit. Und dann bin ich morgens aufgewacht.
Dank sei der Pandemie.
Ich würde sagen, ja.
Ach.
Ja. Und also dann ging wirklich die Kurve ganz nach oben, was so Followerzahlen angeht und irgendwann mal also ich habe mich darüber gefreut und es war schön, aber es war immer noch so weit weg, dass ich davon irgendwie leben kann oder Geld verdienen kann.
Wie verdienst du denn Geld an so im Internet?
Ich verdiene übers Internet eigentlich gar kein Geld. Ich mache keine Werbung, nichts in die Richtung, sondern ich arbeite für mein Geld. Also ich schreibe für Fernsehsendungen.
Ach so.
Ich schreibe auch manchmal für Werbeagenturen.
Slogans.
So. Ja. Aber ich habe mein Buch geschrieben, ich habe eine riesengroße Bühnentour gemacht im letzten Herbst mit 38 Auftritten.
Tatsächlich?
Ja. Und
was erzählst du da? Also was dir gerade einfällt?
Oder? Nee, ich habe mir ein Programm geschrieben. Also ich habe 30% war so vorgelesen aus dem Buch, also Lese, Auftritt, Lesung. Und 70% war dann so ein Comedy-Programm außenrum um das Buch herum. Und das hat große Freude gemacht. Ich durfte mir ein Bühnenbild bauen und das war richtig schön. Ja.
Also ich finde das großartig. Ich finde es großartig, dass du irgendwie eine Lücke gefunden hast, weil so ist es ja im Prinzip. Was passt auch in der heutige Zeit? Ich bin ja auch auf Instagram.
Ja, du bist goldener Blogger 2022.
Goldener Blogger, ja, habe ich tatsächlich bekommen. Habe ich gar nicht verstanden, warum, aber...
Ich finde zu Recht. Ich glaube, wir waren im selben Jahr 2022 nominiert. Also
du auch?
Ich war nominiert, aber ich habe dann... Ich finde es so peinlich, Werbung dafür zu machen, für so Publikumspreise. Ich kann das
so
widerstrebt mir ein bisschen.
Mir
und
auch.
Dann hat jemand
bestimmt
anderes gewonnen.
Bestimmt mal den goldenen Blogger für mich. Ja,
ja. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Deshalb habe ich denn, nur deshalb natürlich, aus keinem anderen Grund habe ich das nicht gewonnen. Aber wir hätten auch, warst du auf der Preisverleihung dann?
Nein, leider hatte ich auf dem Moment Corona.
Ach, schade. Das heißt, keine Preisverleihung.
Nein, aber ich habe zu Hause gesessen und da war so eine Live-Übertragung und die zwei Damen, die mich begleitet haben da in dieser Zeit, die haben dann den Preis abgeholt.
Aber das wäre nicht deine erste Preisverleihung gewesen, oder? Ich glaube, du hast ein paar Preise davor schon gewonnen.
Nee.
Nein?
Weißt du, das ist das Wunderliche. Ich mache
das finde ich wirklich wunderlich.
Seit 78.
Ja.
Bis heute, wie viele Jahre sind das jetzt?
Das sind 46.
Ja, genau. Mache ich Unterhaltung.
Mhm.
Ja. Und auch in den Niederlanden. Also nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden. Und ich hab mir so einen kleinen Schrank gekauft. Ja, in 1975. Mhm. Und da habe ich gedacht, da kommen dann auch meine Fernsehpreise rein. Ne?
Ja, na klar.
Also Bambis und was es alles nicht in Deutschland gibt. Mhm. So. Dann das Einzige, was ich bekommen habe in diese 47 Jahre, obwohl man Einschaltquote hatte bis zu 9 Millionen.
9 Millionen, ne? Das ist unerreichbar heute.
Könnt ihr heute also von träumen. Nix.
Das kann doch nicht sein.
Also ich habe nur den Preis, das war irgendwie so ein Vollidiot aus Köln, der hat einen Preis bedacht, der beleidigte Zuschauer. Ja, und die habe ich bekommen. Und dann habe ich einen Preis bekommen, der Goldene Blocker. Und das war's.
Das kann es nicht sein.
Aber es ist echt so.
Aber vielleicht werden die Preise gerade so aufgespart und irgendwann mal kommen dann die Lebenswerkpreise.
Nein, ich glaube, das ist alles gesteuert oder so. Von denen, die der Macht spricht. Ach. Ja, also ich finde, also RTL hätte früher auch mal sagen können, Amaro, hast die höchste Einsatzquote hier. Jetzt schicken wir dir mal einen schönen Bambi, ne?
Na klar.
Aber fuck a duck.
Das kann so nicht sein. Das finde ich unfair. Das ist bestimmt, wer hat denn dann Bambis gewonnen?
Alle.
Alle, außer dir. Das kann es ja nicht sein.
Kai Prum, ne, Kai Pflaume, sich Ulla, selbst Linda, also alle. Nur Mini-Playback-Show, das war so ein Ding. Wenn man mit Kindern redet, muss man irgendwie blöd sein. in Deutschland hat man ein ganz komisches Verhältnis gegenüber Kindern. Man liebt oft Hunde mehr als Kinder.
Das stimmt. Ja.
Stimmt, oder?
Ja, Hunde werden nicht so in... Für Hunde werden, gerade hier, wir sind im Prenzlauer Berg in Berlin, was hier für Hunde gemacht wird, da denke ich mir, wenn ich als Kind so gut behandelt worden wäre wie die Hunde, dann wäre aus mir auch ein Tänzer geworden.
Woran liegt das?
Ich glaube, Hunde sind einfacher, also bei Hunden kann man so...
Die sagen nichts.
Die sagen nichts, die widersprechen nicht und die sind auch mit, die sind dann so bedingungslos in ihrer Liebe. Und Kinder, die sind ja nicht immer bedingungslos in ihrer Liebe. Kinder machen Widerworte.
Oh, herrlich.
Und da muss man
rekalzitrant dagegen an, herrlich, Pubertät, ja, noch ein bisschen mehr. Wunderbar, unsere Gesellschaft machen die fit.
Mhm.
Kinder.
Ich glaube, deshalb ist es so, dass man den Hunden mehr zugeneigt als dem Kind. Und ich glaube, auch ein Hund ist im Durchschnitt ein bisschen günstiger als ein Kind. Mir ist gerade erst aufgefallen, wie unglaublich teuer es ist, in Deutschland ein Kind zu haben. Also so steigende Preise sowieso, aber dass so ein Schulranzen einfach nur die Tasche für die Bücher, dass das einfach hunderte Euro kostet, das macht mich fix und fertig.
Naja, ich war ja gerade in Sri Lanka.
Ja.
Ja, und
gerade erst.
Ja. Und ich habe irgendwie so Gedanken gemacht, ich möchte mal wissen, vor 50 Jahren warst du dort.
Mhm.
Was ist aus dem Land geworden? Mhm. Wie hat sich das entwickelt und so weiter? Habe ich auch mit Müttern gesprochen, die Kinder haben. In ganz Sri Lanka siehst du keinen Kinderwagen. Weil die getragen werden. In Afrika siehst du keinen Kinderwagen. Wir haben hier Konstruktionen von Kinderwagen, wo ich denke, das sieht ja besser aus als ein Formel-1-Wagen. Also die Wunschpakete von manchen Müttern sind ja auch gigantisch. Und Väter.
Ja, ich glaube auch von vielen Vätern. Ich glaube, gegen die Ansprüche von Müttern möchte ich gar nichts sagen. Aber gegen die von Vätern, gegen die würde ich ankämpfen.
Willst du Kinder haben?
Also ich habe noch keine, aber ich kann es mir vorstellen. Also ich war jahrelang so ein bisschen nicht gegen Kinder, sondern ich war so, ob ich jetzt mein Erbgut weitergeben muss, weiß ich nicht. Ob es jetzt noch eine zweite
Was kannst du besser weitergeben?
Ja, aber so ein paar körperliche Unzulänglichkeiten bei mir und so ein bisschen so ein kleinerer Lungenschaden und so weiter. Ich, ach, ob es das braucht beim Kind. Aber ich glaube mittlerweile, wenn man das mit ausreichend guter DNA ausgleicht, dann ist das okay.
Hast du das? Hast du das?
Ob ich jemanden habe mit dem
Kind? Nee, aber ich meine, du hast irgendwie...
Ja, genau, ich habe so ein paar gesundheitliche, nicht keine großen Einschränkungen, aber so Asthma und so in meiner väterlichen Verwandtschaft viel so Krebsanfälligkeit.
Oh.
Und dann, nicht, dass das jetzt so ein schreckliches Urteil wäre für ein Kind, ein Leben kann auch mit Asthma und einem Krebsrisiko schön sein, aber... darüber habe ich mir, als ich so 23, 24 war, viel Gedanken gemacht. Aber mittlerweile, glaube ich, es ist ganz schön. Und man hat ja auch was zu tun dann. Wenn ich so 35, 40 bin, das ist schon fast zu spät für ein Kind. Aber dann habe ich zumindest was zu tun.
Meinst du, also, meine, früher haben wir gar nicht gewusst, was wir haben. Mhm. Ja, also wir haben auch gar nicht gewusst, was uns eventuell belastet. Mhm. Wir haben eigentlich gar nichts gewusst.
Wussten nichts.
Also ich sagte, wir hatten kein Computer, kein Handy, kein dies. Ich bin durch die Welt gereist. Also
das fasziniert mich.
Ja.
Weil wenn ich in Urlaub fahre, dann ist das eine Sache, die komplett durchorganisiert ist. Ich weiß den Flug, ich kann jederzeit nachschauen, wann der Flug geht und von wo er kommt, oder den Zug, was auch immer. Die Unterkunft ist gebucht. Ich habe perfekte GPS-Kartendaten, wo die Unterkunft ist.
Mein Sohn ist genau
und
so.
Aber mir geht es wirklich nicht in den Kopf. Das ist so unvorstellbar für mich, dass man in Urlaub fährt oder in ein komplett auf einen anderen Kontinent fährt und man weiß nicht exakt alles vorausgeplant.
Also ich sag dir mal eins, wie das interessiert die das?
Ja, wirklich. Es ist wirklich, so Urlaub ist für mich so, oder Reisen sind für mich exakt vorherberechnet, exakt geplant. Und da ist es ja so eine Reise ins Ungewisse. Es ist ja ein komplett anderer Ort, ein komplett neues Land, ein komplett anderes Erleben dessen.
Ja, ist spannend.
Ja.
Also, früher war es noch viel spannender,
ja.
Weil wir hatten keine Bilder von den Ländern nicht. Wir wussten gar nicht so. In den 70er kamen die ersten Computer in den Reisebüros.
Ja.
Da haben so zwei von diesen Tanten Drüsen, haben da drauf gesessen und haben gesagt, oh, jetzt mal ausprobieren. Ach ja, da buchen wir mal. Mhm. Es gab wahnsinnig viele Flüge, wunderlicherweise, überall hin. Aber es gab keine Hotels. Aber die haben einfach gebucht. So, und da stand ich da in Gerona am Flughafen. Dann kamen die ersten Neckis rein. Ich hatte Überbuchungen von 50%.
Krass.
Was macht man dann mit diesen Menschen, die den ganzen Jahr gespart haben?
Hin.
Ich möchte auch mal nach Spanien, ja. Und die kamen dann an und die musste ich dann in der Diskothek auch von diesen Militärbettchen legen. Mhm. Ne? Die lagen dann so mit 150, lagen die nebeneinander in der Diskothek. So kamen die in Urlaub, ja. Dann war der Dreck von Barcelona, Abfuhr,
ja,
der Pups und alles so im Wasser, genau vor dem Hotel raus, unter Zugfahrt von Barcelona Richtung Frankfurt.
Ja.
Frankreich. Also es war ein Chaos. Und da musste man sich irgendwie als Reiseleiter da behaupten in ein Land, was da war noch Franco dran.
Mhm.
Ja, also da war Polizei noch sehr stark. Man durfte nichts machen. Abends Fiesta auch nicht, sofort verhaftet. So war's. Und dann kriegte ich irgendwann zu hören von meinem Chef, Mareike, hier ist ein Brieflein. Du gehst jetzt, übermorgen gehst du mit dem Flug von Bangkok nach Manila und dann gehst du da die Rundreise machen. Ich sag, ich war 21.
Ja, na klar.
War 21. Ich sag, wo liegt Manila? An die andere Seite der Welt. Also wir haben die Tickets schon gebucht und zack, boom, habe ich meinen Vater angerufen. Ich sagte eins, in Bangkok setz dich auf den Koffer, weil ich habe auch dort gelesen, gibt es Drogen. Und sonst
große Sorge deiner Eltern.
Ja, mit großen Sorgen, Drogen. Und sonst stecken die Drogen in deinen Kopf. Und dann habe ich gesagt, okay, Pap, mache ich. Ab nach Bangkok.
Ab nach Bangkok.
Die Leute haben gesoffen in den Flugzeugen.
Jo,
die
das
haben
machen
geraucht.
Sie aber heute auch noch. Rauchen nicht mehr.
Zigarren mitnehmen. Also das war die Zeit. Hin ging es mit der Bumsbomber und zurück gingen die mit der Trippelklipper, weil das war so in dieser Zeit. All die Herren müssen nach Bangkok.
Ja.
Schrecklich. So, ich kam da an und habe mich dann auf Wunsch von meines Vaters auf den Koffer gesetzt. Und dann kam ein Taxi und ich musste da eine Nacht bleiben, wusste auch nicht, welches Hotel, musste mal gucken. Ich hatte auch kein Google.
Na ja, klar.
Geh mal gucken, wo ich untergebracht bin. So, da kam ein Taxi. Der lädt meinen Koffer ein, ich stehe da und weg ist mein Koffer. Und der Taxi auch. Also so musste man alles selbst erfahren und erlernen. Ich kam in Manila an, ich habe am Tag gearbeitet und nachts gelernt. Ich habe alle Bücher über Pflanzen, Bäume, Religion, unterschiedliche Religion natürlich, Islam, Buddhismus, Hinduismus, alles erlernen müssen. Jeder Gott im Hinduismus, weil ich musste die Tempel erklären und alles musste ich machen. Und war da noch nie gewesen. Also es war ein wahnsinniges Abenteuer. Aber
hast du deine Reisegruppe?
Super Spaß.
Hast du deiner Reisegruppe gesagt, dass es für dich auch das erste Mal ist? Oder hast du, du warst die Anführerin?
Ja, ich weiß noch ganz genau, da war ich irgendwie unterwegs mit so einer Gruppe in Patagonien. Es war stinklangweilig. Also du hast nur Natur gesehen und du musst dann irgendwo was erzählen. Mhm. Ne? Und dann habe ich so gesehen, dass die Leute im Bus so langsam ins Koma kommen. Mhm. Ja, aber ich dachte, also nach 24 Stunden Flug kommen die da an. Die sterben alle ab, ne? Die kratzen alle ab. Also die sind so richtig so, also alle so um die 50. Mhm. Reise war teuer in die Zeit, sehr teuer. Und da kamen die anderen an. Irgendwann habe ich im Bus gesagt, ich muss was tun, ja, ich muss was tun. Mhm. Sonst kratzen die mir ab. Ich sage, hier ist ihre Reise nach drinnen. Und da auf dem Baum, da sehen wir etwas, was sie noch nie gesehen haben. Sie sehen ein antarktischer Grauschwanz. Jetzt eine Fotopause von 15 Minuten, das werden Sie in Ihrem Leben nicht mehr sehen. Alle Leute aus dem Bus, hier, zack, zack, Fotos machen. Kommt am Ende, kommt ein Mann raus, sagt, Frau Verbraak, so war, hieß ich damals, Frau Verbraak, ich bin Ornithologe.
Oh, scheiße.
Das ist kein antarktischer Grauschwanz, das ist eine Möwe.
Ja, gut. Also ich finde, die kleine Lüge, die hätte man dir durchgehen lassen können.
Ja, ich habe auch gesagt, manchmal muss man aus einem Möwen einen Elefant machen.
Oder einen antarktischen Grauschwanz.
Damit die mir hier nicht alle abkratzen. Na, und solche Dinge haben wir natürlich bedacht.
Ne? Aber das ist ja eine perfekte Showbusiness-Vorbereitung. Ja. So diese allein, im Prinzip die Alleinunterhalterin zu sein für einen ganzen Bus voller gelangweilter Touristen. Wer das hinbekommt, der schafft ein Fernsehstudio ja locker.
Ja, das ist absolut die beste Grundlage für Unterhaltung.
Ja, das ist so die harte
Schule.
Fünf
Jahre
mit Neckermann-Reisen durch Patagonien.
Und vor allem in die Zeit, denn es war ja Nachkriegszeit. Mhm. Wenn die dann 50 waren, hatten die, fehlte ein Arm oder ein Bein oder
die
so.
Die hatten einiges erlebt.
Und die mussten alle in der Antarktis dann auch noch in so ein Plastikboot, ne? Also ich sag dir einen.
Weiß nicht, ob das mein erster Urlaub gewesen wäre, wenn ich 50 in den 70ern
wäre. In so ein Tenderboot, so ein Plastikboot. Und da waren viele Bekloppte, die unterwegs waren. Ne? Also die sprachen auch keine Sprachen. Mhm. Ich musste das alles noch übersetzen. Mhm. Menschen, die ihr Koffer nicht einpacken konnten, Menschen, die nichts wussten. Und das kriegte man auch noch von 50 Leuten. Also das war die Lehrschule meines Lebens.
Das klingt auch so. Ja. Du hast die halbe Welt gesehen, du hast...
Die ganze Welt.
Die ganze Welt. Mhm. Du hast 46 Jahre Showbusiness hinter dir und noch viele vor dir. Das ist ein ganz schöner Lebenslauf.
Es ist mein Leben, also wenn manchmal fragt man auch so, was möchte man nochmal neu machen oder ändern oder was hätte man nicht gemacht. Also eigentlich lernt man aus alles was. Mhm. Aber die Zeit hat mich am meisten gebracht. Weil das war richtig Abenteuer. Ich habe Dinge entdeckt auf dieser Welt, die die heute noch gebrauchen. Die anders nie gesehen hätten. Mhm. Hast du Torajaland zum Beispiel. Torajaland liegt mitten in Celebes. Weißt du, wo Celebes liegt?
Nein. Celebes?
Ja, Celebes ist eine Orchideeninsel. Also da hat so eine Form wie eine Orchidee.
Ja.
Und liegt zwischen den Philippinen und Indonesien.
Ja.
So. Und mitten da drin sind die Torajas. Das ist ein Volk, das sind Animisten und die machen, wenn sie sterben, machen sie dann irgendwie so eine Puppe in der Wand auf dem Balkon, die dich ähnlich sieht. Und dass du dann auch immer unter denen bleibst, das glauben die, damit du die Kraft hast. Wenn du da abends durchläufst, ist mystisch. Ich bin da irgendwann gelandet mit meiner Gruppe. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Niemand wusste das. Und heute ist das noch immer irgendwie... ein festes Bestandteil, wenn man Celebes besucht. Also man hat ein Stück Geschichte geschrieben.
Wartest du darauf, dass dein Leben verfilmt wird? Weil ich würde mir gerade die Option sichern darauf.
Also ich kann dir eins sagen, dann haben wir noch nicht über die Männer gesprochen.
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass der Männeranteil vielleicht die schlechtere Geschichten sind.
Da sind auch spannende Geschichten. Ich habe da auch Bücher drüber geschrieben. Mhm. Ich habe ein Buch.
Ja, Ja. Hab ich geguckt in deinem Wikipedia-Artikel.
Manchmal hat man das Pech im Leben, dass man einen Narzissten begegnet. Mhm. Das ist nicht lustig. Und manchmal hat man das Pech, dass man nicht gut guckt.
Ja. Nicht gut guckt, was heißt das?
Nicht aufpasst.
Nicht aufpasst, an wen man
also,
sich da...
Also, weißt du, ich bin auch noch eine Frau aus einer anderen Generation. Mhm. Heute haben die junge Frauen viel mehr Selbstbewusstsein, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich komme noch aus der Zeit, ja, da haben wir nichts gelernt. Also von Selbstbewusstsein oder so. Ich weiß ja, in der Grundschule hat man mir gesagt, am besten gehst du in die Nachschule, also die Schule, die danach kommt, damit du Haushalt lernst. Also bügeln zum Beispiel.
Ja.
Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe dann schlussendlich Gymnasium gemacht mit viel Krach, weil das fanden die alle nicht nötig. Mhm. Es wurde für die Jungs gespart und nicht für die Mädchen.
Ja, klar. Es wird die Jungs sollen dann als klassische Brotverdiener und Herrscher über die Familie den Rest ihres Lebens bestreiten, unterordnen, leider, ja.
So, und das war in meiner Generation noch sehr stark vertreten. Mhm. Und wenn ich heute sehe, was die Frauen für Möglichkeiten haben und dass die Frauen, die junge Frauen heutzutage, auch eine unheimliche Energie haben, um was aus ihrem Leben zu machen. Nicht alle natürlich, ne? Nicht die
müssen ja auch nicht alle. Also wenn der eigene Lebensentwurf ist, das nicht zu machen, ist das vollkommen okay.
Ja, aber es gibt sehr viele junge Frauen, die wirklich was machen wollen. Das finde ich toll. Und dann sehe ich diesen ganzen Kampf, die wir vorgeleistet haben, weil es stimmt. Also wir haben wirklich viel bahnbrechende Dinge gemacht. Ich war bei der Dolomitas und du weißt gar nicht, was das ist wahrscheinlich, aber das sind die Suffragettes aus Holland.
Ja, ich kannte den Begriff auf jeden Fall.
Ja. Die Wiese waren in die 60er, Anfang 70er ganz stark in den Niederlanden. Wir haben Kliniken, Abtreibungskliniken und alles organisiert für Frauen und für ganz Europa. Also das war ein richtiger Kampf von der Freiheit für die Frau. Mhm. Und wenn ich dann sehe, was heute ist, dann finde ich das so schön.
Weil es das Ergebnis von einem Kampf ist. Und
ja.
Weil sich diese Rechte erkämpft
werden. Was sich entwickeln
musste.
Kann. Ja. Ja, was sich. Darum finde ich es auch ganz wichtig. Ich bin ein sehr moderner Person in Gedanken. Ich finde es ganz wichtig, dass jede Generation Energie aufbringt, um für das zu kämpfen, was sie wichtig finden. Mhm. Das habe ich gemacht. Und darum freue ich mich, dass die Jugend auch viel mehr involviert ist heutzutage als zum Beispiel vor 20 Jahren. Mhm. Es gibt dazwischen Generationen, die haben nur nachgedacht, ich möchte ein Gucci-Bag oder so.
Ja, so sehr materialistische Generationen in den 80er, 90ern zum Beispiel.
Und
jetzt
langsam kommt wieder dieses, wir wollen verändern, wir wollen was
Kampf,
anderes.
Ja.
Wir wollen das akzeptieren, wenn nicht länger. Das muss in diese Richtung. Mhm. Und so waren wir auch. Wir waren noch die Hippies.
Mhm.
Aber immer peaceful, ja.
Ja, was eine große Leistung ist, eine politische Veränderung, und das haben ja die 68er-Generation auf jeden Fall gebracht, ohne Gewalt umzusetzen.
Ja.
Ich glaube aber, dass friedlicher Widerstand manchmal seine Grenzen hat. Also, dass manchmal der friedliche Weg nicht immer der Erfolgversprechende ist. Weil manchmal, gerade wenn man sich von Polizisten auf Demonstrationen niederknüppeln lassen muss, dann kann ich verstehen, dass Menschen nicht immer friedlich bleiben wollen.
Ja, aber es ist doch ganz wichtig.
Mhm.
Denn wenn man friedlich für seine Ziele geht, erreicht man viel mehr, als dass man irgendwie, also diese Klimakleber, ja, die wir heute haben. Also ich finde, vieles, was sie machen, Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge, bin ich super mit einverstanden. Aber ob das Brandenburger Tor jetzt in der holländische Farbe gesteckt werden muss, das weiß ich auch nicht. Also für mich muss das dann wieder gerade nicht sein.
Ja, Ich finde, man hätte es komplett orange lassen sollen. Also man hätte einfach machen.
Das wäre schön für Holland gewesen.
Ja, genau. Das wäre schön für Holland gewesen.
Für Fußball auch.
Für Fußball toll. Ja. Für europäische Verständigung einfach komplett orange lackieren. Das wäre auch ein schöner Farbfleck mal gewesen. Das kann ja unter den Linden gebrauchen, dass da mal was schön orange ist. Finde ich, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Die Chance hat man leider verpasst. Man hätte das dann auch
Oranjebove.
Ja. Oder dann auch so jährlich wechselnde Farbe vielleicht, dass mal das Jahr Hollands ist und dann macht man das so in Farben Frankreichs. Das wäre auch schön gewesen. Leider verpasst. Schade.
Was ist eigentlich deine Meinung? Du bist ja in dem Alter, wo man noch schön kämpfen kann. Mhm. Was findest du eigentlich von Deutschland zurzeit?
Ich glaube, dass diese Demonstrationen für marginale Veränderungen, zum Beispiel ein bisschen klimafreundlicher oder ein bisschen höhere Mindestlöhne zum Beispiel, dass das alles richtig ist und dass das bessere Renten, dass das alles richtig ist und unglaublich wichtig ist. Aber ich glaube, dass für ein besseres Leben für alle es mehr braucht als kleine Schrauben, die man dreht und eine größere, radikalere Veränderung braucht, die eben auch außerhalb des Kapitalismus existieren kann als Gesellschaft. Das ist meine politische Überzeugung. Und meine politische Überzeugung ist, dass man als Mensch die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Menschen um einen herum ein gutes Leben oder ein bisschen besseres Leben führen können, deinetwegen.
Friedliches Leben.
Ein friedliches Leben und eines, in dem zumindest die größten materiellen Nöte gedeckt sind. Und dass man sich dieses Recht auf einen vollen Magen, auf eine warme Wohnung, auf eine Wohnung nicht irgendwie erarbeiten muss, sondern dass das etwas ist, wofür wir alle gemeinsam sorgen können, dass es jeder hat.
Findest du das, wenn du jetzt so geschichtlich oder mal zurückgehst in früheren Jahren und so, findest du, dass das Wort Ego zu stark auf dem Stirn geschrieben ist in der jetzigen Zeit?
Ja, also so diese also wir sind, wie gesagt, wir sind in Prenzlauer Berg und hier sind sehr viele Menschen, die Unternehmen gründen und tun, als würde...
Ist das Prenzlauer Berg?
Das ist Prenzlauer Berg.
Das ist, das ist doch das neue Inn.
Alte Inn schon fast.
Alte Inn.
Das war vor, ich würde sagen... So
das ist teure Jahren, Gegend auch.
Teure Gegend, viele reiche Eltern hier auch.
Ach so.
Mhm. Und hier sind sehr viele Leute, die so Startups gründen und sagen, ich rette mit diesem Startup die Welt, weil wir, keine Ahnung, nachhaltiges Klopapier herstellen. Und das stimmt, also es macht bestimmt die Welt ein bisschen besser, aber das ist ein Klopapier, das 9 Euro kostet und das können sich nur die anderen reichen Eltern hier leisten.
Ach so.
Und es macht natürlich auch die Taschen derjenigen voll, die dieses Klopapier verkaufen.
Ja, klar.
Und die Welt wird nicht gerettet, indem einzelne Menschen noch reicher werden. Und das, ja, dieses große Ego, das ist kein individuelles Problem, sondern halt ein systemisches Problem. Aber es existiert auf jeden Fall.
Ja, glaube ich. Aber da liegen wir gar nicht weiter aus.
Nein, wir sind da sehr nah beieinander. Worauf ich ein bisschen neidisch bin bei deiner Generation ist, dass in den 60ern und 70ern so eine bessere Welt so denkbar war. Und jetzt wird...
Es war nicht, also ich meine, es war also nicht es, da, aber man dachte, es man, ist da.
Man konnte sich es vorstellen, ja, dass es besser wird.
Ja.
Und irgendwie fehlt mir diese...
Ich meine, wir hatten Vietnam, ja.
Ja.
Also da waren auch unglaubliche politische Schiebungen und Verschiebungen.
Aber so...
Aber man stand irgendwie mit seinem Blümchen im Haar...
Ja.
Stand man irgendwie positiv in dem, man kriegte auch nicht so viel mit.
Ja, also das stört mich manchmal, dass ich wirklich jede schlechte Nachricht auf der Welt sofort mitbekomme.
Ja.
Das wird mir innerhalb
von Sekunden... Weil das macht einem depressiv.
Ja, weil ich merke so, dass so eine bessere Welt, für die man kämpfen könnte, dass so die Vorstellung einer besseren Welt gar nicht existiert. Dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie so große Probleme überwunden werden könnten und wie die Zukunft für meine Nachkommen oder für mich, wenn ich 20 Jahre älter bin, wie die besser aussehen könnte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt nur noch, es wird immer schlechter. Und die Kämpfe, die man führt, ist, dass es ein bisschen weniger schlecht wird. Und das ist ein bisschen schade, dass so ein Optimismus, eine Utopie fehlt.
Und was mich auch total ankotzt, ist, dass diese Kerle, die so 70 sind, ja, so aus meiner Altersgeneration, die so viel Intensivität an andere Welt kennen, dass die anfangen auf ihren alten Sackalter, dass die dann anfangen, Machtskonstrukte aufzubauen und eigentlich diese Welt so beherrschen, dass wir eigentlich nur noch von Land zu Land alte Säcke gegenübereinander haben.
Ja, weil sie keine Motivation haben und auch gar keinen Anreiz haben, irgendwas an den bestehenden Machtstrukturen zu ändern, weil es läuft ja gut für sie selbst. Warum sollte man da irgendetwas tun?
Ja, aber mit
tun?
70.
Ja. Manche Menschen vergessen, dass es ein Leben nach ihnen gibt, eine Welt nach ihnen gibt und dass sie irgendwo mal weg sind.
Es sind alles Männer, die auch Kinder haben und Enkelkinder, und ich verstehe das nicht. Also das ist etwas, was mich total aufregt. Ich diskutiere super gerne mit jungen Leuten. Die müssen ja weiter. Irgendwann ist es dann auch für mich vorbei. Ja? Aber mein Sohn muss weiter. Meine Enkelkinder müssen weiter. Und ich habe die schönsten Dinge erlebt. Und die sollen auch die schönsten Dinge erleben.
Das ist ein schöner Satz, ja.
Finde ich.
Ja, ist komplett richtig. Ich habe übrigens, wenn ich das so vergleiche mit dir und deinem Lebenslauf, noch gar nicht so viel erlebt. Ich war erst ein einziges Mal außerhalb Europas, und das war letzten November.
Wo warst du?
Ich hatte einen Auftritt in New York. Und war dann eine Woche in New York. Es war fantastisch.
Also wie war das für dich, wenn du, weil dann kommen wir wieder in das gleiche Gefühl, was ich damals hatte. Wenn so der Flieger so langsam, wenn du aus dem Fenster von den Flieger schaust und du siehst dann die erste Wolkenkratzer von New York. Was ist in dir vorgegangen?
Ich habe, man kennt so New York aus Filmen.
Ja,
und man,
das meine
und,
ich.
Und man denkt so, ja, okay, es kann doch gar nicht in Wirklichkeit so sein wie im Film. Es kann doch nicht in echt so aussehen. Und dann sieht man diese Stadt und es ist wirklich so, wie man es sich vorgestellt hat. Und alles, was man sich vorgestellt hat, ist, mein Gehirn hat nicht ausgereicht, um mir vorzustellen, wie das dort aussieht. Mhm. Und das war ein absurdes Gefühl. Und ich hatte wirklich eine wunderschöne Woche da. Also es war wirklich viel besser und viel schöner, als ich es mir hätte jemals vorstellen können.
Toll.
Das war wirklich toll.
Und ist da dein Reisefieber dadurch geweckt?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ein bisschen das Problem, dass ich die Sachen, die ich arbeite und die Sachen, die ich mache, so sehr liebe, dass ich es fast schöner finde, hier zu sein und zu arbeiten und irgendwas zu machen, zu organisieren, zu schreiben, zu produzieren, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass eine Reise genauso schön ist. Und ich halte mich dann ganz fest daran fest, dass ich so berufliche Highlights habe, und vielleicht hole ich die Reisen irgendwann mal nach.
Aber du kannst doch das, was du machst, überall auf der Welt machen.
Ja, aber dann fühlt sich das nicht so an, als würde ich gerade wirklich etwas schaffen. Dann ist es zu, ich finde Arbeit, ich habe so einen protestantischen Arbeitsethos, und Arbeiten muss auch immer ein bisschen Leid sein. Und das habe ich noch nicht richtig aus meinem Kopf rausbekommen.
Ist das Erziehung?
Ich glaube ja, aber es ist auch so ganz Grund, also gar keine bewusste Erziehung, sondern es ist so einfach so in mich reingesickert von meinen Eltern, glaube ich. Dass Arbeit nicht immer Spaß machen darf, dass Arbeit hart ist und dass man zu arbeiten hat, und erst dadurch hat man einen Selbstwert. Was ich bei anderen Menschen überhaupt nicht so sehe, aber bei mir selbst, ich habe zu leiden. Ach, das
lebt drin, ja?
Ja.
Weil du kannst natürlich deinen Computer mitnehmen. Du kannst immer die Aktualität irgendwo sehen, setz dich lecker an einem Palmenstrand und schreibst ein paar schöne satirische Dinge.
Ich glaube, man kann keine reale und echte Satire schaffen, wenn man an einem schönen Ort ist. Ich glaube, dafür muss ich im Wedding in meinem Büro sitzen, in dem auch meine Dusche ist. Ich glaube, nur an solchen Orten kann so ein Biss entstehen.
Was wäre jetzt zum Beispiel, wir sitzen jetzt an einem schönen Ort?
Wir sitzen tatsächlich an einem schönen Ort.
Wir haben eine schöne Atmosphäre. Könntest du das jetzt nicht schreiben? Ein Satz oder zwei oder drei?
Ich müsste mich aufs Draußen zu konzentrieren. Ich müsste an die weltverbessernden Unternehmer hier im Prenzlauer Berg denken. Das ginge. Aber ansonsten fühle ich mich so. Ich habe ja einen so einen Idealismus, einen gewissen Kampf. Und ich finde, wenn so reiche, abgehobene Comedians von Bali oder so, von wunderschönen Orten, anderen erzählen wollen, wie eine Welt aussehen könnte, dann verliert das so an Wahrhaftigkeit.
Ja, ja, das stimmt.
Und
die sitzen irgendwo in so einem Luxushotel.
Genau, und erzählen dann irgendwelchen Menschen.
Und verpassen eigentlich die Realität des Lebens.
Genau, ja. Und da möchte ich ein bisschen aufpassen, dass mir das nicht passiert.
Also traue ich dir auch nicht zu.
Ach, das ist das schönste Kompliment, das du mir machen kannst. Aber ich glaube, mir tut's gut, wenn ich mich ein bisschen nicht einsperre, aber mir tut's gut, wenn ich ein bisschen die Bodenhaftung behalte und meine Urlaube an der Mecklenburger Seenplatte mache. Was auch sehr schön ist. Ich bin großer Fan des Wanderns und das ist ganz gut.
Also ich liebe Mecklenburg, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Ne?
Ja, genau.
Das kenne ich.
Das ist schön da.
Ja. Gehe ich an Ostsee.
Ich habe mit meiner Familie nur Ostseeurlaube gemacht. Das war immer sehr, sehr schön als Kind.
Ich war ja Botschafterin von Usedom.
Du hast mir so viele tolle Dinge erzählt, aber Botschafterin von Usedom ist das Beste. Perfekt.
Tatsächlich?
Ich bin großer Fan von Usedom.
Aber da erzähle ich dir eine lustige Sache. Also nach der Wende, kein Mensch kannte Usedom in Holland.
Ja.
Und da hat jemand gesagt, möchtest du nicht in Holland, also Botschafterin von Usedom werden? Ich kannte Usedom nicht. Ich denke, ich gehe mal gucken. Ich komme da auf eine Insel. Ich komme da an diese fantastische Boulevard, wo diese Häuser gerade renoviert wurden aus der Vorkriegszeit. Und ich habe gedacht, ich höre noch die rauschende Rücke aus dem 18. Ja. Jahrhundert. Traumhaft schön. Ich sag, mache ich. Ich nach Holland, schön Trailerchen gedreht für Usedom und so. Also Holländer, wir müssen nach Usedom und so weiter und so fort. Ein Jahr später, ich fahre nach Usedom, ich sehe auf der Autobahn nach Hamburg langsam was verändern. Ich sehe nur Holländer mit einem Wohnmobil.
Ja.
Und alle Richtung Usedom.
Na klar.
Und das war genau das, was die nicht wollten, weil die wollten ihren Hotels buchen. Vorhaben. Also war ich die falsche Botschafterin. Und die hatten auch keinen Campingplatz damals.
Ja.
Ja, also standen auch meine Holländer irgendwo mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen irgendwo auf dem falschen Gebiet. Aber Usedom, Rügen, Ahrenshoop. Also ich glaube, ich bin die einzige Holländerin, die jede Ecke da kennt.
Perfekt. Wir haben jetzt schon zweimal den Hinweis bekommen, dass wir
tatsächlich.
Ja, genau. Wir haben, ich glaube, für 15 Minuten haben wir Hinweis bekommen, dass wir noch 5 Minuten.
Wir hören doch einfach nicht auf.
Wir hören einfach nicht auf. Wir sind am Überperformen leider.
Jetzt gehen wir mal kurz raus.
Wir gehen jetzt ein bisschen raus,
damit du diese Prenzlauer Berg spürst und damit eine super Satire-Satz rauskommst.
So ist es. Ich glaube, das war unsere erste Folge. Jetzt gehen wir einen schönen Kaffee holen. Ich glaube, ich darf heute keinen Kaffee mehr trinken. Ich habe schon 4 Kaffee getrunken heute.
Und auch kein Milch, weil dann
keine
bist
du
allergisch. Ne?
Das war die erste Folge. Ich habe eine sehr gute
Zeit. Super, ich auch. Wunderbar.
Na, wie war's?
Ein wahnsinnig inspirierender, fantastischer, kreativer, aber auch sehr seriöser, weltoffener Person mit Ansichten, die ich auch habe. Also, wir liegen sehr nah aneinander. Es kann absolut ein großer Freund werden. Oft ist es ja so, dass wenn man mit jungen Leuten in Diskussion geht, ist eine ganz andere Stimmung da. Es ist ein hochintelligenter Junge, denkt über viele Dinge nach. Ja, es ist einfach ein total inspirierendes Gespräch. Finde ich.
Ey, ich hatte eine fantastische Zeit. Ich bin richtig sauer, dass wir die erste Folge so abbrechen mussten gerade, weil ich hätte mich gern weiter unterhalten. Ich habe eine richtig gute Zeit. Also ich versuche jetzt noch so ein paar gute Tipps fürs Showgeschäft abzustauben und Reisetipps für Usedom. Also ich glaube, da kann ich noch viel profitieren. Allgemein Reisetipps, glaube ich. Ich bin noch gespannt, was sie über Männer zu erzählen hat. Ich glaube, das sind gute Geschichten. Ansonsten hoffe ich, dass ich genug Beitrag hier leiste, weil ich glaube, ich lasse sie einfach erzählen, aber es ist auch so, glaube ich, für alle HörerInnen fair, dass ich das mache, weil sie ist 1000-mal interessanter als ich. Es ist besser als erwartet, aber es ist auch ein bisschen wie erwartet.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Storys über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR 3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.